Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Accra, Ghana, ging es in dieser Woche bei einem Arbeitstreffen eigentlich gar nicht um das neue Coronavirus, aber latent war es immer da auf den Fluren und in den Köpfen.
Hier sind ja lauter Experten und wir beobachten das natürlich mit Spannung. Die schnelle Verbreitung des Virus ist ja auch erstaunlich, aber spiegelt genau eben diese Globalisierung und hohe Konnektivität und so weiter. Unsere afrikanischen Partner hier haben natürlich berechtigt Sorge, dass das Virus hier auch auf diesen Kontinent kommen wird. Und da hier die Gesundheitsinfrastruktur wesentlich schwächer ist, gibt es schon die ein oder andere Sorge, weil auch viele geschwächte Menschen natürlich erleben im Vergleich zu Europa und Deutschland.
Noch hat das Coronavirus Afrika nicht erreicht und deshalb war der Virologe Fabian Lehnderz auch in ganz anderer Mission in Accra. Er betreibt Vorsorge und sucht nach Viren, bevor sie auf den Menschen überspringen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Der Winter ist für Imker eine ungewisse Zeit. Erst im Frühjahr wird sich zeigen, ob ihre Bienen die kalte Jahreszeit überlebt haben oder ob die Varroa-Milbe und das Krüppelflügelvirus sie zu sehr geschwächt haben. In den USA starben im letzten Winter 40% der Bienenvölker, der höchste Wert seit Beginn des Monitorings vor 13 Jahren. Aber vielleicht gibt es bald einen Weg, um die Parasiten in Schach zu halten. Er beruht auf einer Nobelpreisgekürten Methode der RNA-Interferenz. Und ganz vereinfacht gesagt, kommt dabei das Mittel gegen Virus und Milbe direkt aus dem Darm der Honigbiene. Joachim Budde mit den Einzelheiten.
RNA-Interferenz. Damit lassen sich Gene stumm schalten, sagt Sean Leonard, Mikrobiologe an der University of Texas in Austin.
RNAi ist nicht neu und wir haben den Mechanismus auch nicht in Bienen entdeckt. Schon andere haben RNAi genutzt, um damit einzelne Gene auszuschalten und damit ihre Funktion zu verstehen und um Viren wie das Krüppelflügelvirus oder Milben zu bekämpfen.
Dieses Duo, Milbe und Virus, schwächen jedes Jahr zahlreiche Bienenvölker, sodass sie den Winter nicht überstehen. Doch wie kann man Milbe und Virus in den Griff bekommen? Die Suche nach Strategien läuft auf Hochtouren. Herkömmliche chemische Gifte töten immer auch Lebewesen, die sie eigentlich verschonen sollen. Anders die RNAi-Methode. Wählen die Forscher die richtigen Gensequenzen, können sie mit RNAi-Molekülen ganz spezifisch einzelne Parasiten bekämpfen. Im Körper von Bienen existiert RNA ausschließlich einsträngig. Viren dagegen speichern ihren Bauplan in doppelsträngiger RNA. Findet das Immunsystem solche doppelsträngige RNA, greift es an. Schon lange kennen Wissenschaftler die Gensequenzen, die sie im Krüppelflügelvirus und in der Varroa-Milbe attackieren könnten.
Gegen die Milben greifen wir auf eine Liste von 14 Genen zurück, die schon früher verwendet wurden und ganz grundlegende Funktionen in ihnen steuern. Die Milben sind wirklich darauf angewiesen, um zu leben.
Doch bislang hakt die Methode an zwei entscheidenden Stellen.
Eines der großen Hindernisse ist, doppelsträngige RNA ist sehr teuer in der Herstellung. Das verhindert bislang die Behandlung ganzer Bienenvölker. Und das andere, sie zerfällt in der Umwelt ziemlich schnell.
Diese beiden Probleme haben Sean Leonard und seine Kollegen in Austin gelöst, indem sie das Darmbakterium der Honigbiene Snodgrassella alvi gentechnisch dazu gebracht haben, die für die RNA-Interferenz benötigten RNA-Moleküle gegen Virus und Milbe herzustellen und in den Darm der Biene abzugeben. Das Immunsystem der Honigbiene wird also immer wieder daran erinnert, was es im Krüppelflügelvirus attackieren muss. Auch die RNA der Varroa-Milbe zirkuliert nun ständig im Bienenblut und sammelt sich im Fettkörper des Tieres an. Ausgerechnet darauf hat es die Milbe besonders abgesehen, wenn sie eine Biene anpiekst. Saugt sie an einer von Sean Leonards Bienen, nimmt sie die RNAi auf.
Dadurch benutzen wir das RNAi-System der Milbe selbst und ihr Immunsystem dazu, die eigenen lebenswichtigen Gene anzugreifen und zu zerstören.
Und das führt zu Tod der Varroa-Milbe, einer Selbstmord. Wow! Was für eine Methode ist das?
Professor Robert Paxton ist begeistert von der Arbeit seiner amerikanischen Kollegen. Sie bringe die Grundlagenforschung voran.
Aber bietet auch Perspektiven, Varroa-Milben und Krüppelflügelvirus zu bekämpfen. Und das wird Millionen von Völker pro Jahr sparen.
Der Bienenforscher von der Universität in Halle an der Saale sieht aber noch eine Reihe offener Fragen. Eine lautet, ob die Bakterien die künstlichen Gene an andere Mikroorganismen weitergeben, sagt Robert Paxton.
Es könnte sein, dass sie an anderen Bakterien überspringen. Das könnte führen zu einer Vernichtung von anderen Milben. Und einige Milben werden verwendet in Gewächshäusern, um andere Schädlinge zu bekämpfen. So nicht alle Milben sind schädlich.
Ein weiteres Problem: Die Viren und die Milben dürften Resistenzen gegen die neue Methode entwickeln. Und noch etwas muss sich erst noch erweisen, sagt John Leonard.
Wir wissen noch nicht, wie sich die veränderten Bakterien im Bienenstock im Freiland verhalten, weil wir in diesem Maßstab noch keine Versuche gemacht haben. Wir wissen, dass die Arbeiterinnen diese Darmbakterien normalerweise an die Brut weitergeben. Darum erwarten wir, dass es funktioniert.
Aber erst wenn all diese Fragen geklärt sind, bekommen Imker vielleicht ein neues und vielversprechendes Mittel gegen eine große Bedrohung ihrer Honigbienenvölker.
Ein Beitrag von Joachim Budde. Genveränderte Darmbakterien zum Schutz von Bienen. Die Studie hat heute das Fachmagazin Science veröffentlicht. Knapp 1 Milliarde Tonnen CO2 pro Jahr. So viel stößt derzeit die weltweite Luftfahrt aus. Die Branche arbeitet an diversen alternativen Treibstoffen, die deutlich weniger Treibhausgas emittieren. Wir hatten darüber in Wissenschaft im Brennpunkt berichtet. Nur die Verbrennung von Kerosin ist ja längst nicht der einzige klimarelevante Beitrag. Zusätzlich erzeugen Flugzeuge auch Kondensstreifen und stoßen Stickoxide aus. Beides trägt ebenfalls zum Treibhauseffekt bei. Können alternative Strategien auch dieses Problem lösen? Oder anders gefragt, kann Fliegen jemals wirklich klimaneutral werden? Frank-Rote Lüschen hat nachgefragt.
Rauscht ein Passagierjet vorbei, kommt nicht nur CO2 aus seinen Triebwerken. Die Maschine hinterlässt einen Cocktail an Abgasen, Wasserdampf, Stickoxide oder Ruß. Gerade letzterer zeigt in großen Flughöhen einen ausgeprägten Effekt.
Kleine Rußpartikel, an denen machen sich kleine Eispartikel fest, also kondensiert Eis. Das akkumuliert sich, das baut sich immer mehr auf und dann entsteht halt der Kondensstreifen, den wir sehen können.
Sagt Professor Rolf Henke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR.
Je nach meteorologischen Bedingungen, wie warm, wie kalt ist es da oben, welche Feuchtigkeit haben Sie und dergleichen mehr, können aus den Kondensstreifen Cirruswolken stehen.
Diese Wolken werfen die von der Erde kommende Wärmestrahlung zurück und verstärken den Treibhauseffekt. Nur, wie groß ist dieser Effekt in Relation zu den CO2-Emissionen eines Fliegers? Das lässt sich offenbar noch nicht genau sagen.
Also die Unsicherheit ist sehr groß, also die Atmosphäre ist sehr komplex. Was wir sagen können, ist, dass die in der gleichen Größenordnung liegen werden. Ob nun größer, kleiner, aber das ist schon, ich sag mal, gleichwertig.
Die Klimawirkung der Kondensstreifen scheint ebenso groß wie die des ausgestoßenen CO2, eine durchaus frappierende Erkenntnis. Hinzu kommt ein weiterer Effekt. Die Stickoxide aus den Triebwerken wandeln sich in Ozon um und auch das wirkt in großen Höhen als Treibhausgas. Was aber lässt sich tun, um diese klimaschädlichen Effekte zu mindern? Statt fossilem Kerosin tanken erste Fluggesellschaften heute schon Biokerosin, wenn auch nur zu kleinen Anteilen. Mittelfristig sollen synthetische Kraftstoffe zur Verfügung stehen, gewonnen etwa mithilfe von Windstrom. Solche Treibstoffe sparen nicht nur CO2-Emissionen, sondern lassen auch weniger Kondensstreifen entstehen, wie zwei Messkampagnen von DLR und NASA zeigten.
Mit den Kraftstoffen, die wir untersucht haben, kann man in der Tat die Rußpartikelgröße stark reduzieren und damit die Wolkenbildung kleiner halten. Das, was wir gemessen haben, war der Unterschied in der Rußpartikelgröße etwa Faktor 4. Und das ist schon eine ganze Menge.
Wie sich das im Detail auf die Wolkenbildung auswirkt, müssen die Fachleute allerdings noch untersuchen. Eine andere Maßnahme wäre die klimaoptimierte Routenführung. In manchen Regionen würden die Jets weniger Kondensstreifen erzeugen, wenn sie ein wenig höher oder tiefer fliegen würden, abhängig von den meteorologischen Gegebenheiten. Dafür aber müsste man den Luftverkehr anders organisieren, sagt Rolf Henke.
Wir müssen dann gucken, wie können wir den Luftverkehr, der heute auf ganz genauen und sauberen Luftstraßen stattfindet, so ein bisschen davon befreien und trotzdem noch sicher operieren. Weil sie müssten dann ja quasi jedem Flugzeug in jedem geografischen Gebiet der Erde möglicherweise eine andere Höhe zuordnen. Das ist ja auch nicht so ganz einfach.
Der Ausstoß von Stickoxiden dagegen ließe sich technisch vermindern durch eine neue Art von Triebwerk. Ein DLR-Team arbeitet bereits an einem Prototyp.
Die haben eine andere Brennkammer entwickelt und die Art, wie sie dort die Verbrennung führen, also von dem Einspritzen des Kraftstoffs über die Flammenbildung und dann die Flammenverfolgung, da kriegt man das wohl so hin, dass man das mit extrem wenig Stickstoff erreichen kann. Also die Stickoxidfrage, ich glaube, die kriegt man relativ zügig in den Griff.
Jetzt müssen nur noch die Triebwerkhersteller die neue Technik aufgreifen. Komplett vermeiden aber werden optimierte Triebwerke und alternative Treibstoffe die Emissionen wohl kaum und damit auch nicht die Bildung der klimaschädlichen Kondensstreifen. Dazu bräuchte es eine Radikallösung, weg vom Kerosin hin zu anderen Antrieben. Eine Alternative könnte die Verbrennung von Wasserstoff sein. Sie wäre ruß- und stickoxidfrei, allerdings entstünde jede Menge Wasserdampf. Und wie stark der zur Wolkenbildung führt, müsste noch erforscht werden. Wirklich klimaneutral wären wohl nur Flugzeuge mit Elektroantrieb. Doch ihr Einsatzbereich scheint begrenzt.
Die ganz kleinen Flugzeuge, 2- bis 4-Sitzer, die werden möglicherweise mit den nächsten Batteriegenerationen fliegen können. Die etwas größeren Zubringerflugzeuge, Regionalflugzeuge, da sind wir hybridelektrisch unterwegs. Und die großen, wenn wir wirklich Richtung Langstrecke und Ozeanflüge dergleichen gehen, da werden wir wohl eine ganze Weile noch Gasturbinen sehen.
Auch wenn eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist, Rolf Henke gibt sich optimistisch. Würde man sämtliche Maßnahmen zur Emissionsminderung konsequent umsetzen, wäre das klimaneutrale Fliegen zumindest langfristig durchaus machbar.
Wir werden über diese verschiedenen Schritte hoffentlich in der Lage sein, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts Zero Emission dann auch erreicht haben.
Rolf Henke mit einer durchaus gewagten Einschätzung im Beitrag von Frank Grotelüschen. Wer das Fliegen klimaneutral machen will, der muss mehr als nur die Produktion des Treibstoffs im Blick behalten. Woher kommt das neue Coronavirus? So leicht ist das gar nicht zu ermitteln. Der Tiermarkt in der Stadt Wuhan ist das Epizentrum des Ausbruchs. Die Vermutung liegt nahe, dass das Virus dort von Wildtieren auf den Menschen übersprungen ist. Letzte Woche war noch von Schlangen die Rede. Aber es gab schnell Widerspruch, denn bislang wurden Coronaviren immer mit Vögeln oder Säugetieren in Verbindung gebracht. Seit gestern ist die Rede von Fledermäusen, mittlerweile aufgrund von soliden Analysen. Aber warum und wann springen Viren überhaupt aus dem Tierreich auf den Menschen über? In den Wäldern der Welt sind einige Experten unterwegs, die nach gefährlichen Erregern suchen, noch bevor sie den Menschen erreichen. Einer von ihnen ist Fabian Lehnderz. Ihn habe ich in Ghana bei einer Konferenz erreicht. Ich wollte ihn eigentlich als Virenjäger vorstellen, aber so will er gar nicht genannt werden.
Nein. Virenjäger hat sowas von Jäger und Sammler, die irgendwie losziehen und egal was einfangen und dann im Endeffekt aufessen oder verwursten. So würde ich das nicht bezeichnen, was wir tun. Wir sind schon eher zielgerichtet in unseren Aktivitäten.
Sie forschen am Robert-Koch-Institut in Berlin, aber tatsächlich sind Sie viel in den Wäldern Afrikas unterwegs, auf der Suche nach unbekannten Erregern, die dem Menschen gefährlich werden könnten. Wie müssen wir uns eine solche Suche vorstellen?
Also wir suchen nach relevanten neuen Krankheitserregern und haben da verschiedene Ansätze. Der eine ist, dass wir unsere nächsten Verwandten, die wildlebenden Primaten, also verschiedene Affenarten und darunter vor allem die Menschenaffen, also Schimpanse, Gorilla und Bonobo, als Indikator nutzen, um aus den aus der großen Menge Mikroben, die da in diesen Wäldern zirkulieren, die relevanten herauszufiltern. Und zwar geht das so, dass wir die Tiere beobachten. Meistens sind die dann an Menschen gewöhnt für Verhaltensforschung oder Tourismus. Und wenn eins der Tiere krank wird oder stirbt, dann nehmen wir halt Proben. Und dann wissen wir, dass dieser Erreger, der einen Primaten krank machen kann, eben genauso uns Primaten auch infizieren könnte. Das ist so ein Sentinel-Approach, womit wir auch schon völlig neue Erreger gefunden haben, zum Beispiel einen neuen Erreger des Milzbrandes, Anthrax. Der andere Ansatz ist, dass wir eine Epidemie bei Menschen beobachten, hoffentlich in einem möglichst frühen Zustand, sodass sie sich noch nicht so weit verbreitet hat, dann dorthin gehen, mit epidemiologischer Expertise und anthropologischer Expertise herausfinden, wo ist der erste Fall gewesen, wer war der Erste, der sich irgendwo angesteckt hat und dann eben gezielt dort versuchen, die Quelle zu finden. Das könnten dann irgendwelche Nagetiere sein, Fledermäuse, Flughunde, je nach eben Erregergruppe.
Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Lassen Sie mich nochmal kurz nachfragen, was die Gorillas angeht. Ich vermute mal, dass Sie jede Menge entdecken. Woher wissen Sie, wann ein Erreger, der beim Gorilla eine Krankheit auslöst, auch für den Menschen gefährlich werden könnte?
Wir finden nicht jede Menge neue Erreger bei diesen Tieren, weil wir ja nach den Auslösern von Krankheit oder Tod suchen. Wir gehen also nicht hin, sammeln Kotproben, Urinproben, vielleicht ausgespuckte Früchte von gesunden Tieren. Da wird man jede Menge interessante Erreger finden oder Mikroben, sagen wir mal lieber. Sondern wir gucken wirklich nach Erregern, die die Tiere eben, wie gesagt, krank machen oder töten. Und da ist das Spektrum dann doch relativ eingeschränkt. Da findet man nicht jede Menge neue Dinge. Also in den letzten 20 Jahren haben wir da einen wirklich neuen Erreger beschreiben können.
Krankheiten, Infektionen, die vom Tier auf den Menschen überspringen, nennt man Zoonosen. Könnten Sie mal ganz kurz schildern, was bei so einer Zoonose vor sich geht?
Es gibt verschiedene Faktoren, die zusammenpassen müssen, um so eine zoonotische Übertragung zu ermöglichen. Also das Virus muss in seinem Reservoirtier natürlich in genügender Menge vorhanden sein. Dann muss der Mensch Kontakt haben zu der entsprechenden Tierart. Und das Virus muss dann auch noch es schaffen, den Menschen zu infizieren. Nicht jeder Erreger kann den Menschen infizieren. Es gibt sehr, sehr viele wirtsspezifische Viren zum Beispiel. Das heißt, das muss auch noch passen. Dann muss sich das Virus im neuen Wirt, also im Menschen, replizieren können, vermehren können und dann wiederum an eine Stelle im Körper des Menschen geraten, wo es den nächsten Menschen infizieren kann. Ganz viele zoonotische Übertragungen kommen auch nach diesem ersten Schritt gar nicht weiter. Das sind sogenannte Dead-End-Infections. Das heißt, ein Mensch infiziert sich mit irgendeinem neuen Retrovirus zum Beispiel, einem neuen HIV-Typ im Prinzip, ist aber nicht übertragbar auf den nächsten Menschen. Und was dann weiterhin ins Spiel kommt, wenn die Übertragung stattfinden kann, dass die menschliche Population in groß genügender Menge an entsprechenden Ort vorkommt und dann eben auch die Mobilität vorhanden ist, um das Virus weiter zu verbreiten. Und das sind eben Faktoren, die sich jetzt in den letzten Jahren auch stark geändert haben.
Ja, wir hören in den letzten Tagen tatsächlich, dass das Risiko durch neue Pathogene aus dem Tierreich generell gestiegen ist. Das sehen Sie also auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Und das liegt nicht daran, dass irgendwie mehr Tiere irgendwelche gefährlichen Viren tragen, sondern das liegt daran, dass wir intensiven Mensch-Tier-Kontakt haben. Wir werden immer mehr Menschen und neben dem Bevölkerungswachstum, der natürlich wichtig ist, ist die Mobilität und die Globalisierung eben ein wichtiger Faktor. Das heißt, früher gab es garantiert schon kleinere Ausbrüche von Ebola-Viren in irgendeinem Urwalddorf im Kongo. Das hat nur keiner mitbekommen. Das ist natürlich vor Ort dramatisch. Aber das Virus hat den Sprung in die weite Welt nicht geschafft und auch nicht in die größeren Städte. Das erste Mal, wo wir das richtig gesehen haben, war eben der Ausbruch von Ebola in Westafrika, wo die Konnektivität eben so hoch ist, dass sich das Virus sehr schnell weit verbreiten konnte. Und das sind eben neue Faktoren und deswegen muss man besonders Augenmerk auf diese Zoonosen richten.
So wie Sie das schildern, spielen die Märkte in China, auf denen Wildtiere angeboten werden, gar nicht so die zentrale Rolle. Oder müsste man das Angebot von Wildtieren generell verbieten?
Also ich bin generell kein großer Fan des Konsums von Wildtieren, weil die meisten ja auch bedrohte Tierarten sind. Ich denke, es gibt viele Gründe, den Wildtierhandel und den Verzehr von Wildtieren so weit wie irgendwie möglich einzuschränken. Und aus infektiologischer Sicht auf jeden Fall.
Sagt Fabian Lehnderz, Virologe vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Das Coronavirus wird uns am Sonntag noch einmal ausführlich beschäftigen. Stresstest Weltgesundheit um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt. Und das Update von heute hat Lennart Püritz mit ins Studio gebracht.
In Bayern hat sich ein Kind mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Dabei handelt es sich um das Kind eines infizierten Mannes aus dem Landkreis Traunstein, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag in München mitteilte. Somit ist zum ersten Mal in Deutschland ein Familienmitglied eines Infizierten an dem neuen Coronavirus erkrankt. Der Vater des Kindes zählt zu den 5 schon bekannten Coronavirus-Patienten in Bayern. Sie sind Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto. Dort war vergangene Woche eine infizierte Kollegin aus China zu Gast, die ihre Erkrankung erst auf dem Rückflug bemerkt hatte. Weltweit haben sich bislang etwa 9.800 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert.
Regelmäßiges Rauchen und Alkoholtrinken lassen das Gehirn etwas schneller altern.
Dieses Ergebnis präsentiert ein Forschungsteam aus den USA in den Scientific Reports. Dass Tabak- und Alkoholkonsum negative Folgen für bestimmte Hirnregionen haben, war bekannt. Die aktuelle Untersuchung zeigt jetzt, dass sich das Verhalten auch messbar auf das Alter des Gehirns auswirkt. Die Forscher griffen auf eine Datenbasis zurück, in der Scans des gesamten Gehirns mit Lebensgewohnheiten der Probanden verknüpft sind. Sie erstellten ein Modell, das mittels künstlicher Intelligenz aufgrund der MRT-Bilder das relative Gehirnalter einer Person ermittelt. Dabei zeigten sich kleine, aber messbare Einflüsse. Jedes Jahr, in dem eine Person täglich ein Päckchen Zigaretten raucht, lässt das Gehirn demnach um zusätzlich 0,03 Jahre altern. Jedes Gramm Alkohol mehr, das eine Person pro Tag zu sich nimmt, erhöht das relative Gehirnalter um 0,02 Jahre. Die Daten zeigten auch, in Tests zu kognitiven Leistungen zeigten Probanden mit einem geringeren Gehirnalter bessere Leistungen.
Auch Menschen in Afrika tragen Neandertaler-Erbgut in sich.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam der Universität Princeton im Fachmagazin Cell. In vorangegangenen Untersuchungen zur Neandertaler-DNA in Europäern und Asiaten dienten afrikanische Populationen als Vergleichsgruppe, da angenommen wurde, dass diese kein Neandertaler-Erbgut aufweisen. Die Wissenschaftler haben für ihre Studie nun eine neue statistische Methode namens IBD-Mix entwickelt. Diese erkennt Neandertaler-DNA im Erbgut moderner Menschen anhand spezifischer Eigenschaften und beruht nicht auf einer Vergleichsgruppe. Damit zeigte sich, dass auch Menschen in Afrika Neandertaler-Erbgut besitzen, und zwar etwa 0,3% des Genoms. Eine Erklärung der Forschenden dafür ist, dass frühe Europäer nach Afrika zurückgewandert sind und dabei Neandertaler-Erbgut mitbrachten.
Der Darminhalt verrät den Speiseplan tropischer Raupen.
Nur von wenigen tropischen Schmetterlingen ist bekannt, auf welche Futterpflanzen ihre Raupen spezialisiert sind. Das liegt daran, dass die Tiere in schwer zugänglichen Baumkronen leben oder nachtaktiv sind. Ein deutsches Forschungsteam hat nun die Nahrungspräferenzen südamerikanischer Schmetterlingslarven genauer untersucht und berichtet darüber im Fachmagazin PLOS ONE. Dafür sammelten die Wissenschaftler 130 Raupen von dutzenden Bäumen im peruanischen Regenwald. Die Insektenlarven und die Wirtsbäume wurden anschließend genetisch bestimmt. Zusätzlich wurde der Darminhalt von einem Teil der Larven erfasst. Dabei zeigte sich, nur ein Fünftel der Raupen hatte von dem Baum gefressen, auf dem sie gefunden wurden. Die meisten hatten benachbarte Pflanzen zu sich genommen.
Auf Fleisch zu verzichten, könnte das Risiko für Harnwegsinfektionen senken.
Das lässt die Studie eines Forschungsteams im Fachblatt Scientific Reports vermuten. Harnwegsinfektionen werden meist durch Darmbakterien wie E. coli ausgelöst, die über die Harnwege eindringen. Bakterienstämme, die zu solchen Infektionen führen, finden sich häufig in Fleisch. Das haben vorherige Untersuchungen bereits gezeigt. Für die aktuelle Studie wurden nun Daten zu Harnwegsinfektionen von knapp 10.000 taiwanesischen Buddhisten analysiert, von denen sich etwa ein Drittel vegetarisch ernährt. Das Ergebnis, das Risiko für Harnwegsinfekte war in der vegetarischen Teilgruppe um 16% niedriger.
Die US-Umweltbehörde hält Glyphosat weiterhin für nicht krebserregend.
Und steht mit dieser Entscheidung im Gegensatz zu einer Reihe von Gerichtsurteilen. Die Behörde teilte mit, eine neue Überprüfung abgeschlossen zu haben und das Pestizid bei vorschriftsgemäßem Gebrauch nicht als Gesundheitsrisiko für Menschen einzustufen. Damit hält die US-Umweltbehörde EPA an ihrer Linie fest, die den bisherigen US-Gerichtsurteilen bei Klagen gegen Bayer wegen angeblicher Krebsgefahren entgegensteht.
Sternzeit, 31. Januar. Der Sternenhimmel im Februar. Im kommenden Monat ist die Zunahme der Tageslänge deutlich zu spüren. Morgen steht die Sonne in der Mitte Deutschlands 9 Stunden und 20 Minuten über dem Horizont. Am 29. Februar bereits fast 11 Stunden. Die kürzer werdenden Nächte beginnen mit der Venus als strahlendem Abendstern. In den ersten zwei Wochen leistet ihr Merkur Gesellschaft. Der innerste Planet zeigt sich kurz nach Sonnenuntergang tief am Südwesthimmel. Zunächst dominieren noch die prachtvollen Winterfiguren das Firmament. Der markante Himmelsjäger Orion steht abends hoch im Süden. Mit seinen drei Gürtelsternen und den hellen Sternen Betelgeuse links oberhalb und Rigel rechts unterhalb des Gürtels ist er auch für Laien leicht zu erkennen. Der leicht schräg stehende Gürtel zeigt nach links unten auf Sirius, den hellsten Stern am Nachthimmel. Sirius funkelt oft in Rot, Blau und Weiß. Das hat allerdings nichts mit dem Stern selbst zu tun. Das Funkeln entsteht allein durch die Luftturbulenzen in unserer Atmosphäre. Gegen Mitternacht verabschieden sich die Winterfiguren im Westen und das Frühlingsdreieck aus Regulus im Löwen, Arctur im Bootes und Spiker in der Jungfrau beherrscht den Südhimmel. Am frühen Morgen tauchen dann mit Mars und Jupiter zwei weitere Planeten tief im Südosten auf. Die abnehmende Mondsichel wandert vom 18. bis 20. Februar an den beiden vorbei. Der wohl schönste Himmelsanblick des Monats bietet sich am Abend des 27. Februar. Dann leuchten die Mondsichel und die Venus Seite an Seite.
Ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.